Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ha? Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in meinem Studio.
Bescheidenen
Bescheidenen.
Wohnzimmer.
Habt ihr alle euer Heißgetränk?
Ja.
Wir
schon
hatten schon lange keinen Kuchen mehr.
Schon
ja, klar.
Ich muss gleich nach München fahren und dachte, es gibt noch einen Streuselkuchen.
Ja, habe ich auch gedacht.
Nein, alles ein bisschen gesünder. Ich habe schon überlegt, Mandarinchen mitzubringen. Aber
wir haben doch Februar. Dieser gesunde Januar muss doch jetzt mal ein Ende haben.
Yannick hat Try January.
Jetzt geht es ja um die Bikini-Figur, ne? Also.
Ach so.
Jetzt ist ja schon fast Sommer.
Du sagst das Richtige, ne? Ganz Deutschland diskutiert über den März, dabei haben wir erst Februar.
Jetzt wird das hier schon politisch.
Ja. Nein, wir haben uns vorgenommen, wir sind unpolitisch, wir sind unkritisch.
Sind wir natürlich nicht im Privaten, aber in diesem Podcast.
Genau.
Wir schalten gleich ins Konrad-Adenauer-Haus zu Friedrich Merz.
Ich bin mal gespannt, ob Tobi in der Vorstellung irgendetwas zur so Satire macht, zur Politiksituation.
Jetzt fährt ja schon wieder ein Polizeiauto vorbei.
Ja, es wird schlimmer. Ja, in und um Köln-Lindenthal.
Erkennt ihr am Martinshorn, ob es ein Polizeiauto ist oder ein Krankenwagen?
Nee, nur am Geschmack. Am Geschmack erkenne ich, ist das ein Krankenwagen? Damit möchte ich auch bei Wetten, dass die Sendung, die ich ab 2028 wieder in die Wohnstuben bringe.
Ist nochmal verschoben worden.
Ist nochmal verschoben worden aufgrund von GZ-Gebühr. Ja, ja. Das ganze Budget geht noch an Helene Fischer. Die hat noch 2 Jahre Vertrag. Ja. Aber freut ihr euch auch schon? Wetten, dass 2028? Außenwette Thomas Wagner.
Habe ich nicht mitbekommen. Was ist los?
Ich mach das. Ich mach Wetten, dass. Ist die Frage, ob das im Fernsehen läuft, aber ich mach Wetten, dass.
Mhm. Kannst du nochmal ganz kurz für uns die Einmarsch?
Es braucht eine neue Melodie, finde ich.
Nein. Es wird modern, aber trotzdem noch mit so altem. Auch vorher die Eurovisionshymne.
Aber die Champions League-Hymne haben wir auch ein bisschen aufgebügelt.
Ja,
da noch irgendwie noch so ein paar
Beats okay, können wir nochmal drüber sprechen. Ich rede noch mit Jan-Christian Zeller.
Aber wir können festhalten, du machst nur die Stadthallen. Ne? Dann werden die alle nochmal restauriert und so. Stadthalle
ich möchte
Düren,
unbedingt
Stadthalle.
Messehalle Oldenburg war auch.
Ich möchte
dabei.
Unbedingt in Böblingen beginnen.
Hat nicht Dieter Bohlen?
Offenburg nee, war auch.
Ja?
Dieter Bohlen, habe ich gedacht, hat die Wetten, dass Melodie gemacht. Das stimmt aber nicht. Der hat mal die Sportschau-Melodie gemacht, glaube ich, Dieter Bohlen.
Ja, und ganz irgendwas alte. Anderes Bekanntes. Nee, die Wetten, dass Melodie kommt leider nicht. Kommt
schaffen wir die Frage des Tages noch bis 11? Also ich wollte es euch nur sagen. Wenn
musst du um 11 weg?
Ja, heute muss ich nochmal weg.
Ach so.
Wie viel Uhr haben wir denn jetzt?
Jetzt 10:02 Uhr.
Ey, heute ist Deadline-Day.
Genau.
Okay, dann
die
aber jetzt.
Die nächsten 4 Male bin ich auch hier. Da gibt es kein Ding, aber jetzt.
Aber dann versprochen, Vicky, dass wir heute die beste Folge aller Zeiten machen.
Okay, machen wir.
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Seid gegrüßt, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten zu Folge 64 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, wie immer live aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Wir sitzen alle vier am Tisch und vorne links am Tisch sitzt der Mann, der letzte Woche sogar Gastexperte beim Handball war. Camper-Trick statt Enkeltrick, Thomas Wagner.
Na, du hast ja Glück gebracht. Ne?
Daneben sitzt nicht unser Kreisläufer, sondern er ist unser Heißläufer. Christian Straßburger.
Servus.
Das fällt mir gut.
Ja,
und dann haben wir noch den Mann aus dem Rückraum und aus dem 4:3 Maschinenraum, Yannick Barkic.
Wunderschönen guten Morgen.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Ihr merkt, wir drücken jetzt ein bisschen aufs Tempo, denn wir haben eine volle Sendung. Wir haben einen Gast nachher. Veggie muss nachher weg, deswegen wollen wir.
Überraschenderweise Montag.
Das wollen wir direkt einsteigen in das Spiel vom Sonntag, das vielleicht die größte Aufmerksamkeit bekommen hat. Rot-Weiß Essen schockt Arminia Bielefeld.
Achso, ich dachte, du sagst jetzt, Osnabrück gewinnt in Haching. Ja,
ja, aber du warst ja in Bielefeld beim Sieg von RWE und hast eine kippende Stimmung in Bielefeld festgestellt, so langsam.
Ja, also da müsste man wirklich auch mal mit Fabi Klos nochmal Rücksprache halten, wie genau das Bielefelder Publikum respektive die Fans so sind und so drauf sind und wer das alles ist. Aber nach 30 Minuten beim Stand von 0:0, zu pfeifen, das fand ich schon heavy. Vor allen Dingen, weil Bielefeld, wenn sie gewinnen, sind sie mit, glaube ich, 2 Punkten oder sowas auf Rang 3 dran. Ich verstehe schon, wo das herrührt, denn die Bielefelder haben in der ersten Hälfte komplett, also bodenlos agiert. Da war gar nichts. Überhaupt gar keine richtige Einstellung. Du hast nicht das Gefühl gehabt, dass sie wissen, dass sie heute mal richtig ranschmecken können. Und das gegen Rot-Weiß Essen mit dem ehemaligen Coach Koshinat, ich glaube, da sind nochmal alte Gefühle hochgekommen. Da hat bestimmt der ein oder andere auf der Tribüne gesagt, ja, aber bei Koshinat, da sind sie wenigstens raufgelaufen, da sind sie angelaufen und sowas. Und die Bielefelder haben einen Schuss durch Grodowski Und dann war finito. Und Rot-Weiß Essen, muss man wirklich sagen, erste 60 Minuten, so stark habe ich sie noch nie gesehen unter Koshinat. Da hat der ganze Plan ist aufgegangen. Und mit ein bisschen Glück gegen Ende haben sie sich den Sieg, den hart erkämpften Sieg auch ein Stück weit verdient. Am Ende muss man aber auch sagen, Remis wäre auch gerecht gewesen.
Aber mit der Gnade der frühen Geburt, die ich ja hier am Tisch habe, muss man auch mal eins klar festhalten. Das Arminia Bielefeld-Publikum grundsätzlich über 40 Jahre ist nicht das Publikum des letzten Jahres, als man das Gefühl hatte, da rücken alle zusammen, da wird jede Grätsche im Abstiegskampf gefeiert. Der Ostwestfale an sich im Stadion von Arminia Bielefeld ist so ein bisschen zwischen irgendwie Galgenhumor, wir sind stolz, dass wir nichts im Briefkopf stehen haben, bis wir hören ja eigentlich in die Bundesliga, aber eigentlich spielen wir ja nur Zweite und auch so gern schon mal so ein bisschen am Meckern gewesen. Also diese letzte Saison, die wir ja sehr intensiv alle, die ist nicht Bielefeld-typisch. Und jetzt spielst du eigentlich eine sorgenfreie Saison, setzt Ausrufezeichen im Pokal und du spielst, aber das darf man auch mal sagen, im Moment einfach schlechten Fußball. Und das ist das, was ich hier schon relativ früh gesagt habe, warum ich gesagt habe, sie steigen nicht auf, weil mir die Kreativität fehlt. Das ist so, das ist Systemfußball, das ist mit Wucht, das ist mit einem ausverkauften Stadion. Aber das wird auch übrigens für Mitch Kniat die Frage, ob das der nächste Entwicklungsschritt ist. Der hat ja schon in Ferl mutigen Fußball spielen lassen, dabei aus einer Außenseiterrolle. Jetzt müsste er aus einer Favoritenrolle guten Fußball spielen und das schaffen sie im Moment nicht.
Wir hatten es eben schon off-air kurz thematisiert, dieses Thema Fans auf der Bielefelder Alm bzw. der Schüko Arena.
Er ist nicht mehr da, du kannst Bielefelder Alm sagen.
No, ich sag trotzdem Schüko Arena. Also, letzte Saison hast du angesprochen. Ich fand, am Anfang der Saison war es auch total kritisch, das Publikum auf der Bielefelder Alm, weil es eben so eine schlechte Saison war. Am Anfang, erst hinten raus, hat man sich dann so committed. Und ich finde, diesen großen Unterschied merkt man jetzt auch diese Saison, dass das Heimpublikum viel, viel kritischer ist als auswärts. Deswegen glaube ich auch, das habe ich eben Strassi schon gesagt, dass Bielefeld wieder in so eine Art Fahrwasser kommen wird, wo man auswärts deutlich mehr Punkte holt als zu Hause. Weil wenn du dir jetzt mal die Heimbilanz anschaust, wenn du in drei Heimspielen in Folge keinen Sieg holst, dann ist das Publikum zu Hause natürlich kritisch. Und du hast halt die Leute auf der Haupttribüne, die einfach dann alle zwei Wochenenden nur samstags zu ihrer Arminia gehen und dann muss da natürlich dann auch gewonnen werden. Da müssen dann die Tore fallen. Und wenn du dir das mal anschaust in der Heimtabelle, ist das einfach mau. Und auswärts ist dann scheint irgendwie eine andere Stimmung. Also ich erinnere mich letztes Jahr an Spiele in Freiburg oder auch in Sandhausen oder auch in Dortmund. Da haben die irgendwie befreiter aufgespielt und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt wieder so sein wird.
Ja, und man musste auch jetzt, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, die haben den höchsten Sieg eingefahren in Dortmund, 4:0. Saren Renbase, zwei Tore vorbereitet, der fällt dann aus der Startelf, weil Grodowski da ist. Erst seit ein paar Tagen. Natürlich kennt Grodowski Kniat, der weiß, wie Kniat Fußball spielen will. Nur, wie erklärt man das eigentlich dem Saren Renbase? Du hast ein überragendes Spiel gemacht, zwei Tore vorbereitet, richtig Gas gegeben in Dortmund. Du bist heute übrigens raus. Saren Renbase kommt, er macht den Dreifachwechsel, bringt Biancardi und Kania, wo ich mich auch mal frage, also hat er dem eine gewischt oder was? Also die alle drei haben richtig Impulse gebracht mit denen, also natürlich weiß man das nie, aber mit denen von Anfang an, wenn das der Auftritt gewesen wäre, alles sehr viel Konjunktiv, dann hat das Bielefelder Spiel oder hätte das Bielefelder Spiel ganz anders. Auf einmal war Power drin, auf einmal war Zug drin. Der Saren Renbase ist in jedes 1 gegen 1 gegangen, hat da richtig für Wirbel gesorgt und vielleicht war das ein Fehler, zu sagen, Grodowski ist jetzt da, den machen wir gleich in die Startelf, weil sein Input für dieses Spiel war eigentlich überhaupt nicht da, den hätte ich lieber eingewechselt.
Also das ist eine Frage, die kann man sich auf jeden Fall stellen. Muss ein neuer Spieler direkt von Anfang an spielen, wenn die anderen gut gespielt haben? Um den Wechsel von Grodowski habe ich massig Fragezeichen. Ich habe mich ja letztes Jahr geoutet, schon ganz früh, dass ich die Spielweise mitreißend finde. Ich bin eigentlich Grodowski-Fan, aber kann das sein, dass du in einem halben Jahr, meiner Meinung nach muss da fast was vorgefallen sein? Oder bist du einer, der einfach direkt aufgibt? Das würde mich enttäuschen. Also ich meine, du hast die Preußen mit hochgeschossen, du hast da so einen Status auch bei den Fans und gehst dann zum Erzrivalen.
Aber das ist ja aus der Perspektive von Arminia Bielefeld erstmal egal.
Ja, natürlich, ne? Aber das ist trotzdem die Frage, weil wir Grodowski ja begleitet haben. Sage ich, habe ich Fragezeichen. Und das Zweite ist, ich habe bisher eine intakte Mannschaft in Bielefeld ja anscheinend. Und dann kommt jemand von außen, wo eh schon alle sagen, die kennen sich vom Trainer her und lass den direkt spielen. Da bin ich bei Strassi. Das ist sicherlich auch mit einem Risiko verbunden. Auf der anderen Seite kannst du sagen, wenn du einen Spieler dieser Klasse bekommst, dann muss der eigentlich auch von Anfang an spielen. Aber gestern ist es nicht aufgegangen.
Ich glaube aber auch, Kniat hätte ihn in Ruhe aufbauen können. Also da hätte der Grodowski jetzt auch nicht gestanden, sondern der kommt ohne Pflicht Pflichtspiel seit ein paar Wochen, hat einfach in Münster keine Rolle mehr gespielt. Der Hildmann hat das Spiel umgestellt. Etwas, was den Münsteranern mehr Punkte in der zweiten Liga gebracht hat als davor. Überhaupt nicht mehr auf Konter. Er braucht also keine schnellen Spitzen mehr. Und Grodowski war raus. Und dann hat ja auch jeder gesagt, er will in der Region bleiben. Frau ist schwanger, kriegt das Kind im August. Er hat mir gestern gesagt, das stimmt gar nicht. Also klar, die Frau ist schwanger und das Kind kommt im August. Das ist Fakt. Aber er wäre überall hingegangen. Das Bielefelder Angebot hat ihm nur am meisten gereizt. Also er wäre auch weg aus NRW. Das war überhaupt gar kein Thema. Das war also eine Ente.
Also er wäre noch nach Osnabrück über die Landesgrenze
Osnabrück gegangen.
Die Frage ist nur, und dann kommen wir auch gleich zu unserem Gast, der schon in der Leitung wartet. Abschließend noch zu Arminia Bielefeld. Sie haben in der letzten Saison dann eine ähnliche Stimmungslage gehabt, als sie gegen den Abstieg gespielt haben. Da wurde es dann auch heiß um Mitch Kniert. Dann haben sie es ausgesessen, haben an ihm festgehalten. Dann müssen sie es jetzt aber doch eigentlich auch tun, wenn sie an ihn glauben.
Ich würde da einfach sagen, du musst mit diesem Kader und dieser Mannschaft nicht unbedingt aufsteigen, aber wenn er nicht aufsteigt, dann geht er schon mit einer kleinen Hypothek in die nächste Saison rein, aber ich würde schon noch an ihm festhalten. Das ist für mich kein Kader, wo ich sage, der muss unbedingt aufsteigen. Wenn du nicht aufsteigst, hast du dein Saisonziel verfehlt.
Dieser Kader oder dieser Verein hat einfach dieses Problem, dass sie nicht konstant sind. Also das hat er gestern auch gesagt, wir schaffen es nicht, dann kriegen wir den Befreiungsschlag gegen Dortmund und dann verlieren wir zu Hause. Da mal eine Serie zu starten, dann sieht die Welt natürlich anders aus, aber wie man Serien startet und wie man den Bock umstößt, dazu das können wir jetzt mit dem Chef von RWE besprechen.
Genau, wir kommen mal zu dem Verein, der Arminia Bielefeld gestern diesen Stoß versetzt hat, diesen Dämpfer versetzt hat. Rot-Weiß Essen ist das Thema und bei uns in der Leitung ist der Direktor Profifußball und der Kaderplaner Markus Stegmann. Hallo Markus, liebe Grüße nach Essen.
Ja, guten Morgen zusammen und schöne Grüße in meine Heimatstadt Köln.
Ah,
schöne Grüße zurück.
Ist das der schönste Montagmorgen der Saison bisher?
Es ist der schönste Montagmorgen. Also es ist schon mal ein super schönes Gefühl, dass wir jetzt zweimal hintereinander gewonnen haben. Noch dazu auf der Bielefelder Alm, ihr habt es angesprochen, schon ein sehr ambitionierter Verein mit großen Zielen auch schon in dieser Saison. Und dementsprechend sind wir sehr froh, dass wir nach langer, langer Zeit wieder mal ein Auswärtsspiel gewinnen konnten.
Was hat dir denn gestern am meisten imponiert, vor allen Dingen, wenn man so auf die ersten 60 Minuten blickt? Ich hatte das Gefühl, da war auf einmal eine Essener Mannschaft ganz anders als in der Hinrunde, mit Überzeugung, mit Power, mit Glaube einfach.
Ja, ich finde auch, dass wir sehr stabil waren. Wir haben zur richtigen Zeit auch mal Tempo rausgenommen, auch mal Sachen auch unterbrochen. Du hast gemerkt, dass da eine Einheit auf dem Platz war, dass das auch untereinander sehr gut austachiert war, sehr wenig zugelassen. Und dadurch haben wir uns dann am Ende, auch wenn es nochmal zittrig geworden ist, dann belohnen können.
Markus, an so einem Montag möchte ich jetzt überhaupt kein Essig in den Wein rein gießen. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz gerne zurück zum Beginn der Saison, weil ihr habt eine sehr, sehr gute letzte Saison gespielt. Ihr wart ein stabiler Verein, auch mit Dapro als Trainer und habt vor der Saison eine Menge an Qualität verloren. Harenbrock weg, Schapina weg, Götze weg, Obus weg. Gut, der wurde zurückgeholt. Und das kann man nachprüfen. Ich habe hier zu Beginn der Saison gesagt, ich finde, das ist eine Menge Qualität, die da weggebrochen ist. Dann haben mir Leute so im Essener Umfeld gesagt, ja, das wird aber schon dafür reichen, um auf jeden Fall in der Klasse zu bleiben. Jetzt mal im Rückblick, habt ihr vielleicht die Qualität des restlichen Kaders zu Beginn der Saison ein bisschen zu hoch eingeschätzt?
Ich glaube, es war eine schwierige Situation, du hast es angesprochen, im Sommer. So ein bisschen die Flucht der guten Tat, eben eine sehr gute letzte Saison gespielt. Das zeigt dann auch, wie viel Aufmerksamkeit, wenn man hier in Essen gute Leistungen bringt, Spieler dann auch bekommen. Dementsprechend haben uns 4, 5 Leistungsträger verlassen. Das dann zu ersetzen, dass sich auch eine neue Achse dann auch bildet und findet, das war nicht ganz leicht. Wir haben sicherlich vielleicht auch etwas mehr auf Potenzial gesetzt. Und dementsprechend war es insgesamt bisher natürlich noch nicht eine Saison, wie wir uns das vorgestellt haben.
Nur um da einzuhaken, weil ihr habt euch ja jetzt sehr prominent verstärkt, Jasula und Martinovic zum Beispiel, dann auch noch Matti Wagner, die kommen ja jetzt wahrscheinlich auch nicht alle für ein Butterbrot nach Essen oder weil es da die beste Currywurst im Presseraum gibt. War am Anfang auch die finanzielle Situation angespannt oder ist es das, was du gerade gesagt hast, wir haben eher auf Entwicklung und Potenzial als auf jetzt direkt Leistungsstärke gesetzt, weil jetzt ist es für mich ein Kader, wo ich sage, mit dem Kader, da kannst du im oberen Drittel mitspielen eigentlich.
Ja, ich glaube, es kam vieles zusammen, ne? Also das muss man, glaube ich, deutlich sagen. Man muss auch an dieser Stelle vielleicht auch mal die Verwaltung loben. Wir haben viele Einsparpotenziale gehoben im Verein. Wir haben jetzt eben im Winter auch noch mal mehr finanzielle Möglichkeiten, als es im Sommer der Fall war. Im Sommer war es dann schon im Ganzen schon deutlich schwieriger. Und deswegen, wir haben jetzt auch durch den Wohnisch-Transfer, aber eben auch durch Einsparungen, durch neue Sponsoren, haben wir es eben geschafft, jetzt auch nochmal im Winter auch finanziell uns in andere Regale bewegen zu können, als es im Sommer der Fall war.
Ich stelle mir vor, ich bin jetzt Christoph Dabrowski und gucke mir das von außen an. Ich verliere meine ganzen Eckpfeiler. Man muss natürlich auch mal dazu sagen, Götze hat in Augsburg ja gar keine Rolle gespielt. Der kam dann nach Essen und wurde da ja in dieser Dreierkette zu einem Wahnsinnsspieler, der ja jetzt auch in der zweiten Liga zeigt, dass er eigentlich Bundesligaspieler sein kann. Also man kann sich also in Essen zu einem sehr guten Spieler entwickeln. Das steht auf jeden Fall auf der Habenseite. Und Dabrowski musste diese ganzen Eckpfeiler, musste zusehen, wie die wegbrechen und hat eben kein Jasula bekommen, kein Matti Wagner bekommen, kein Martinovic bekommen. Ich glaube, da grummelt es auch noch so im Magen. Also der hätte sich dann auch gedacht, okay, wenn er es jetzt macht, hätte ich gerne auch mit dem Material nochmal versucht, da die Kohlen aus dem Feuer zu holen, oder?
Es ist immer müßig, dann zurückzuschauen. Klar ist, dass so dieser spielerische Ansatz auch durch den Weggang von Felix, durch Vinko, also Vinko Schapina, Cedric Harenbrock, Marvin, dass da dieser spielerische Ansatz ein Stück weit verloren gegangen ist. Wir haben ja auch andere Spielertypen dann geholt, mit Michael Schulz, mit Kraulich. So, das hat dann schon auch gedauert, bis sich da was gefunden hat, bis sich das dann auch, bis wir dann so die Idee oder die richtige Idee für den Kader dann auch entwickelt haben, ja. Und da sind sicherlich auch noch mal ein paar PS auf der Strecke geblieben. Ich finde, jetzt zurückzugucken, was wäre, wenn, es ist schwierig. Wir haben uns dann 2 Wochen vor der Winterpause dazu entschieden, eben da einen Schnitt zu machen, so schmerzhaft das im Rückblick dann auch war. Aber jetzt wollen wir nach vorne schauen und wollen noch eine bestmögliche Saison spielen.
Du hast eben schon den Wohnisch-Transfer angesprochen. Ich finde, es ist eine Wahnsinnssumme für einen Drittligisten, eine halbe Mille zu kassieren, auch wenn da Nürnberg noch beteiligt ist. Ich finde persönlich den Transfer richtig, dass man ihn machen muss. Ist natürlich total bitter, dass man seinen besten Torjäger im Grunde genommen abgibt, aber für die Summe musst du den, glaube ich, verkaufen. Inwiefern merkst du jetzt auf dem Transfermarkt, dass die anderen Vereine auch wissen, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Geld habt, vor allem in den Verhandlungen, vielleicht auch in puncto neuer Stürmer soll ja noch kommen, ein Neuner vielleicht?
Das merkt man schon auch. Ich meine, wir haben ja, ihr habt es ja angesprochen, mit Klaus und Domme dann auch schon auch Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt, sind dann in ein Regal gegangen, wo wir im Sommer eben noch nicht unterwegs waren. Ich glaube, es ist aber auch der Wohnisch-Transfer ein echt cooles Signal, auch an junge Spieler, sich vielleicht in der Zukunft auch für RWE zu entscheiden, dass man hier eben eine mega Plattform auch hat, dass man sich hier weiterentwickeln kann, dass man gesehen wird. Wir haben es auch schon nach der letzten Saison gesehen. Wir hatten damals Angebote und Interessen für nicht nur die 4, 5 Spieler, die dann gegangen sind, sondern es waren noch 2, 3 Spieler darüber hinaus, wo wir Angebote hatten. Und das zeigt einfach, dass wir in Essen die Leistung einfach gesehen werden.
Markus, eine Nachfrage zu diesem Wohnisch-Transfer. Ich meine, man sitzt ja nicht alle Tage mit dem FC Porto, einem großen europäischen Verein, zusammen. Wie läuft sowas ab? Wer macht da die Verhandlungen? Wie gut ist dein Portugiesisch? Und, und gibt es Freikarten?
Joblon Poco Espanol. Auf Englisch natürlich. Ich kann dazu sagen, dass Porto sogar auch im Sommer schon an Leo interessiert war. War aber auch dann auch sehr spät in der Transferperiode, dass wir damals dem Wechsel nicht zugestimmt haben. Jetzt war es eben auch nochmal der nachhaltig hinterlegte Wunsch des Spielers, unbedingt diesen Schritt machen zu wollen. Und in der Abwägung haben wir es dann alle gemeinsam entschieden, das zu machen. Liefen sehr professionell ab, die Verhandlungen. Die haben auch sehr klare Vorstellungen, glaube ich, da auch einen sehr guten Marktüberblick gehabt, weil Porto war ja auch nicht der einzige Verein, der sich nach Leonardo erkundigt hat. Wir hatten Anfragen aus der MLS, aus der Schweiz, aus Polen. Also war dann auch schon international viel Nachfrage nach dem Spieler da.
So, und wenn man jetzt auf den jetzigen Kader schaut, wo du auch uns eindrucksvoll gesagt hast, dass du andere Geldbeträge zur Verfügung hattest, als ihr dann den Trainerwechsel vorgenommen habt, wir haben auch gesagt, dass Dapro unter sicherlich schwierigen Bedingungen einen richtig guten Job gemacht hat, habt ihr Uwe Koschinat geholt. Da habe ich im ersten Moment gesagt, verstehe ich nicht ganz, weil die letzten beiden Rettungsmissionen bei ihm ja in Osnabrück und Bielefeld nicht geklappt haben. Wenn ich aber jetzt den Kader sehe, sage ich auch ganz klar, das ist kein Abstiegskandidat. Auch wenn man weiß, wenn man unten drin ist, dann zählen die Parameter nicht. Habt ihr ihn deshalb auch verpflichtet, weil ihr sagt, okay, wir sind noch nicht so weit weg und vielleicht kann er mit seiner Art Fußball körperlich so mitnehmen, das Publikum, was in der Hafenstraße funktionieren kann. Ist er dann nicht der klassische Retter, sondern jemand, der diese Saison und auch vielleicht eine nächste Saison dann mit uns erfolgreich arbeiten kann?
Also ich glaube, man darf Uwe Koschinat nicht nur auf die Station in Bielefeld und Osnabrück reduzieren. Ich glaube, ihr habt es selber über viele Jahre aus nächster Nähe verfolgen können, wie gute Arbeit er auch bei Fortuna Köln geleistet hat, in Sandhausen geleistet hat. Osnabrück war ja Himmelfahrtskommando ist vielleicht ein bisschen zu viel ausgedrückt, aber da waren sie ja schon mit deutlichem Punktabstand hinten dran. Ich glaube, dass du mit Uwe auch nachhaltig was aufbauen kannst, glaube aber auch, dass er in unserer jetzigen Situation und auch zu dem Verein Rot-Weiß Essen extrem gut passt. Seine Mannschaften waren immer Mannschaften, die eine positive Aggressivität, die Emotionen rübergebracht haben, die eine Leidenschaft verkörpert haben. Und das wurde ja unserer Mannschaft in der Hinrunde zum Teil einfach auch vorgeworfen, wo gesagt worden ist, sind die immer an ihrem Maximum dran? Und da glaube ich einfach, dass Uwe das wecken kann und schon geweckt hat, aber natürlich auch mit den Verstärkungen, die wir jetzt noch geholt haben, dass wir da eine stabile Saison hoffentlich spielen können.
Jetzt sind wir ja am Deadline-Day. Wir wissen alle, Uwe ist ein Trainertyp, der auf jeden Fall auf diesen Neuner steht, auf diesen echten Brecher. Wir können alle Zeitungen lesen. Patrick Hopsch, Marek Jansen sind alle in der Verlosung gewesen oder sind es noch? Kannst du uns mal abholen, inwiefern du jetzt an diesem letzten Transfertag noch auf dem Anruf wartest, aus dem Meppen, vielleicht von Heiner Backhaus, ich weiß gar nicht. Nee, Heiner Beckmann hieß er, ne? In Meppen. Mit dem sitzt er wahrscheinlich
am... Was ist denn jetzt los?
Backhaus ist der Aachener Trainer.
Genau. Ganz durcheinander.
Heiner Beckmann.
Janik genau. Ist von Sinn.
Heiner Beckmann. Ich stelle mir vor, du sitzt wahrscheinlich mit ihm am Transfertisch, oder?
Ja. Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass wir schon einige Transfers ja eben, wir haben angesprochen, schon gemacht haben. 4 an der Zahl plus Marek eben auch schon für den Sommer. Ist kein Geheimnis, dass wir bei Marek alles versucht haben, den SV Meppen auch davon zu überzeugen, dass er vielleicht jetzt schon kommt. Das hat nicht geklappt.
Die Tür ist dazu? Entschuldigung, dass ich da reingrette.
Ja, die Tür ist zu. Leider, klar, dann vom SV Meppen kommuniziert. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, mit Domen Martinovic, der jetzt auch immer besser in Fahrt kommt, einen absolut überdurchschnittlichen Stürmer verpflichten können. Und jetzt hat man eben in den Spielen dann auch gesehen, dass Uwe dann natürlich auch sein Spielsystem auf die Stärken einer Mannschaft auch anpassen kann. Und ich finde, dass das auch sehr gut mit Domle, mit Amo Aslan zum Beispiel, mit Ramin Safi, mit dem einen oder anderen mehr dann auch für vorne auf der letzten Linie noch anders funktionieren kann. Und so waren dann auch am Ende die Gespräche, als wir zusammengesessen haben mit Uwe, dass wir eigentlich grundsätzlich gesagt haben, okay, wir wollen was auf der 6, auf der 9 mal holen. Das ist erstmal primäres Ziel. Jetzt haben wir schon 4 Spieler verpflichtet. Und dementsprechend glaube ich, sind wir erstmal ganz gut aufgestellt.
Das heißt, es kommt keiner mehr am Deadline Day.
Ja,
ich guck dich doch an und du erzählst uns nicht, du erzählst um den heißen Brei. Also wenn wir rauskommen, sind es ja nur ein paar Stunden. Also es kommt noch jemand, oder? Weil Uwe hat gestern auch gesagt, einen Neuner, glaube ich, hätte er doch schon gern noch.
Ja, man will ja am Deadline Day nie was ausschließen. Gab dann auch gestern Abend schon nochmal den einen oder anderen Anruf, wo vielleicht nochmal eine Tür aufgehen kann. Aber wenn du mich jetzt Stand heute fragst, ist die Chance unter 50%. Also Stand jetzt fragst, ist die Chance unter 50%.
Also die Tatsache, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen, zeigt ja, dass du jetzt nicht auf einen ganz dringenden Anruf wartest. Aber der Tag ist ja noch lang, ne? Bis 23.
Nee, die haben ja Arbeitsteilung an der Hafenstraße. Ja. Der eine macht Podcast und fühlt, man macht die Transfers. So sieht's heute aus.
Ja. Aber Markus hat heute Podcast-Dienst. Okay.
Reden wir da von einem Spieler, der noch irgendwo unter Vertrag steht? Also konkret gefragt, was ist mit Hopsch? Also wollt ihr den oder ist da auch die Tür zu?
Patrick Hopsch, wollen wir den? Also Patrick Hopsch ist ein sehr guter Spieler. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich keine Wasserstandsmeldung öffentlich dazu abgeben möchte. Und das will ich dann an dieser Stelle auch so belassen. es ist noch relativ viel Bewegung im Markt, auch heute am Tag noch. Und ja, das wäre jetzt unseriös, da in die eine oder andere Richtung eine Spekulation aufzumachen.
Das ist ja interessant, weil ich habe am Samstag mit Patrick Hopsch gesprochen und er sagte auch, es stimmt nicht immer alles, was in den Zeitungen steht. Das ist natürlich wahr, natürlich stimmt nicht immer alles, was in den Zeitungen steht, aber das ist natürlich auch alles möglicherweise ein bisschen Taktiererei, weil das in den Verhandlungen eine Rolle spielt, was schon kolportiert wurde. Also ist das Thema noch gar nicht vom Tisch mit Patrick Hopsch?
Sehr gute Nachfrage. Ich glaube, ich habe eben alles dazu gesagt.
Dann die letzte Deadline-Day-Frage. Ihr wärt aber nochmal in der Lage, für Spieler XY auch nochmal eine Ablösesumme in die Hand zu nehmen.
Ja, was heißt, in einem gewissen Rahmen wäre es möglich, noch was zu machen. Ja, aber es muss eben auch sportlich dann dazu passen. Dazu haben wir uns ja auch immer geäußert.
Und was gönnt sich ein Kaderplaner nach Ende der Transferperiode? Also morgen erstmal Kurzurlaub bis zum nächsten Spiel, weil das ist ja dann ist ja erstmal ein bisschen ruhiger.
In Porto meinst du zum Beispiel, ja. Ist ja schön.
Einladung nach Porto, ne? Und das Spiel von Leonardo sehen.
Nein. 3 Tore in 2 Spielen übrigens, Leonardo Vonić.
Die Familie freut sich, dass sie mich mal dann ein bisschen mehr mal wieder sieht, mal ein paar Stunden mehr. Aber ansonsten sind wir ja, geht es ja auch in der Liga Schlag auf Schlag weiter. Dementsprechend, es wird nicht weniger Arbeit.
Genau, Samstag gegen Unterhaching. Markus, vielen Dank. Alles Gute für die weitere Saison und liebe Grüße nach Essen.
Vielen Dank.
Mach's gut.
Tschüss.
Jetzt kommen wir gleich mit dem Podcast raus und dann kommt bei Rot-Weiß Essen verpflichtet.
Ich lese gerade, Silva gewechselt von Leipzig nach Bremen. Vielleicht wird der Krüll frei oder Duxch. Duxch ist ja ein Junge aus dem Pott.
Ja, ja, ich finde es immer interessant, mit einem Menschen aus der Liga zu sprechen. Heute an so einem Deadline-Day, der kriegt wahrscheinlich 1000 Anrufe noch von Beratern und was auch immer. Und wenn der eine Dominostein fällt, dann geht das Fenster wieder auf und so.
Aber also, ich glaube, er kann ja jetzt eigentlich relativ beruhigt sein. Er hat 4 oder 3 wirklich gute Leute eingekauft. Vielleicht ergibt sich noch was, aber da stehst du jetzt nicht so unter Druck, dass du sagst, du musst jetzt noch was machen.
Naja, Stand jetzt, aber du siehst es also, ja an Saarbrücken zum Beispiel. Die, vor einer Woche haben wir darüber gesprochen, naja, die müssen keinen Stürmer mehr holen, da trifft jetzt jeder. Jetzt schießen sie kein Tor, schießen eine Fahrkarte nach der anderen, Brünker, Kieferbruch, verletzt. Natürlich reagieren die jetzt auf den Transfermarkt.
Ja,
also,
aber Feiertag. Deshalb sage ich, Stegmann war jetzt, glaube ich, auch deshalb entspannt, weil er ja schon seine Hausaufgaben gemacht hat. Das wollte ich damit sagen.
Und man muss natürlich dazu sagen, so die Entwicklung der letzten Wochen unter Koshinat, die gehen ja schon nach oben. Also zum ersten Mal in dieser Saison 2 Siege in Folge. Der erste Auswärtssieg seit dem 2. Spieltag. Gestern 60 Minuten überzeugend und danach 30 Minuten auf jeden Fall kämpferisch überzeugend. Auch wenn Uwe sagt, wenn wir hier am Ende unentschieden spielen, dann müssen wir und können wir damit auch leben. Also diese Karte, die sie da gezogen haben, scheint stand jetzt zu so einem guten Ast zu werden.
Wir waren vor 2 Wochen in Aachen, das war bodenlos. Seitdem 2 richtig gute Auftritte. Und jetzt hast du natürlich auch, jetzt sind sie überm Strich. Und
haben mit Haching einen Gegner
am Samstag. Genau, das ist jetzt das ganz Wichtige.
Ganz genau, das darfst du nicht verlieren. Aber
Nein, das musst du gewinnen. Das gestern war ein Bonusspiel.
Ja, aber trotzdem, aber Unterhaching ist für mich auch kein direkter Konkurrent mehr. Aber du solltest deine Heimspiele gewinnen, da bin ich bei euch. Nur die Lage, als in Osnabrück Antwerpen kam, zum Beispiel, war ja viel hoffnungsloser noch als jetzt in Essen. Und deshalb, auch wenn wir gesagt haben, warum im Abstiegskampf dann diese Entscheidung, sage ich jetzt mit dem Kader, den finde ich richtig gut und ich glaube, dass man damit jetzt schon in Essen schnell auf eine sorgenfreie Saison einbiegen kann.
Was mir dann auch gefallen hat, war, wie Uwe Koshinat dann am Ende nach dem Sieg gesagt hat, vor 2 Wochen hat er auf dieses Aachen, da waren wir am Boden, jetzt haben wir 2 Siege in Folge, aber wir sind auch nicht durch. Also er hat auch noch wieder die Sinne geschärft. Das hat er hinbekommen, den Spagat.
Das ist ein typischer Uwe, der immer ein bisschen die Leute auf den Boden zurückholt.
Zum Abstiegskampf kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück, gucken jetzt erstmal auf die Tabellenspitze und auf das Sachsen-Derby. Dynamo Dresden schlägt Aue mit 2:1, der Siegtreffer durch Kota, den gönnen wir uns doch mal und eine Analyse von unserer lieben Kollegin Steffi Blochwitz, die bei dem Spiel im Stadion mit dabei war.
Lämmer startet durch, Lämmer bekommt den perfekt in den Fuß und da ist die Chance für Kota und da macht er das Tor! Und jetzt hebt er wieder ab, der Düsenjets. In puncto Lautstärke hier im Rudolf-Abel-Stadion.
Liebe Grüße aus Dresden. Ich glaube, ihr hört, wer dieses Spiel hier gewonnen hat. Dresden schlägt Aue 2:1. Es war das Derby, was wir uns erhofft haben. Es war super viel Brisanz da, sehr viele Emotionen. Aber alles natürlich super fair. Es war bis zum Schluss wirklich ein sehr offenes Spiel. Also es hätte durchaus auch ganz anders ausgehen können. Am Ende zieht Dresden jetzt dieses Spiel, der erste Sieg ja auch 2025. Das Umfeld ist glücklich, wenn ich in die Gesichter schaue. Das ist wirklich schön zu sehen. Aber man muss auch sagen, Dresden hat Aue jetzt hier heute nicht an die Wand gespielt. Aue hatte gute Möglichkeiten. Aber Aue muss auch weiterhin auf diesen ersten Sieg unter Jens Hertel warten. Er hatte sich ja so gefreut auf dieses Sachsen-Derby. Aber er muss eben weiter warten. Aber mit der Art und Weise, muss ich sagen, macht sich, glaube ich, in Aue keiner Sorgen. Denn die Mannschaft von Jens Hertel hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Und jetzt erleben wir eben jetzt hier diese unterschiedlichen Gefühlswelten. Dresden feiert und Aue ist ziemlich enttäuscht.
Stand die im K-Block oder wo war die?
Ganz verrückt. Wie nah wir dran sind mit Magenta Sport, oder? Respekt, was für eine Stimmung.
Richtig wichtiger Sieg für Dynamo. Jetzt wieder punktgleich mit Cottbus, weil Cottbus in Aachen eben nur den einen Punkt geholt hat.
Also man muss aber mal sagen, wer auch immer dort bei Dresden die Idee hatte, Kota zu holen, die müssen sie also wirklich ein Monatsgehalt extra zahlen.
Aber das verstehe ich auch nicht, dass da nicht noch mehr hinterher war.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Der überragende Spieler in der Liga.
Der macht 3 Spiele, 3 Scorer, 1 Tor, 2 Vorlagen. Der hat eine Dynamik, das 1-gegen-1, das war ja schon beim Waldhof so, wenn der mit Tempo kam und sowas. Also das war, du musst ja erstmal schaffen, diese Dynamo-Mannschaft überhaupt zu verstärken. Also das ist ja, diese Kader ist ja schon brillant. Aber das haben sie wirklich geschafft.
Vor allem haben sie Batista Meier abgegeben. Also das ging so ein bisschen unter in den letzten Wochen.
Ja.
Kota funktioniert direkt. Deswegen könnte ein Schlüssel sein für den Aufstieg.
Ja, und klar.
Er hat ja auch gesagt, das war das lauteste Tor, das ich je geschossen habe.
Das kann ich mir vorstellen. Und natürlich schießt du da die Auer nicht aus dem Stadion oder machst da 90 Minuten Halligalli, aber du holst dir wenigstens am Ende den Sieg. Ne? Ich glaube, das ist das, was eine Spitzenmannschaft dann auch ausmacht. Du bist dir nicht sicher?
Nee, ich wollte eigentlich eher so ganz kurz auf Aue gehen, weil ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, aber Zusammenfassung, ich höre und lese überall, dass Aue eigentlich auch einen Punkt hätte mitnehmen können. Und wenn ich mich jetzt in Jens Hertel rein versetze, du verlierst dieses erste Spiel in Hannover, trotz Führung stark ersatzgeschwächt, dann spielst du zu Hause 0-0, obwohl du da auch Chancen hast. Jetzt dieses Sachsen-Derby, wo die Mannschaft ja auf jeden Fall geliefert hat und hast jetzt nach 3 Spielen einen Punkt und merkst vielleicht so als Trainer, boah, da ist jetzt gerade so das Momentum gegen uns, was du als neuer Trainer ja eigentlich auf deine Seite ziehen willst. Schwierige Situation für Erzgebirge, die eigentlich die ganze Zeit ordentlich spielen, aber zu wenig Ertrag mit ihm haben.
Ja, vor allem, was ich interessant finde, Hertel ist ja einer von 3 neuen Trainern gewesen, in der Winterpause, haben alle 3 noch nicht gewonnen. Kotschak, Herrlich, Hertel, okay, Glöckner jetzt, aber der kam erst nach einem Spiel.
Das ist gut. Richtig.
Ja. Glöckner hat ja gewonnen jetzt.
Genau.
Ja, aber der kam ja auch nicht in der Winterpause, sondern Jannikis durfte ja noch einmal. Aber ja, was sagt das aus? Also ich glaube, dass Jens Hertel ja Vorstellungen hat, wie er möchte, wie seine Mannschaft spielt. Ich glaube, er hat jetzt keine Anpassungsschwierigkeiten. Merkt schon, dass Aue so in so einem Fahrwasser ist. Ich meine, nach unten geht da jetzt nichts. Ich glaube, die haben 8 Punkte Vorsprung oder was?
Ja, die Gefahr ist einfach, dass du die Saison so austrudeln lässt.
Aufsteigen werden sie nicht mehr.
Nee, das glaube ich auch nicht. Dafür sind sie jetzt nicht so in diesem Zug mit drin. Ne? Also
da hatten wir es in dieser Saison aber schon mal. Ne? Da haben wir schon mal gesagt, Aue geht hoch.
Ja, was war das am Anfang der Saison?
Die sind so gestartet, dass wir gesagt haben, wenn sie jetzt ihre Heimspiele größtenteils gewinnen, dann kannst du von diesem Punktevorsprung, aber das machen sie ja nicht mehr. Ne?
Und Dotschev sitzt zu Hause und sagt sich, zücke ich mir nochmal eine Davidoff raus und zünd die mir an.
Ja gut, aber da muss man schon sagen, das haben wir auch hier festgehalten, das konnte ich schon auch ein Stück weit irgendwo verstehen, dass du mal einen Richtungswechsel machen wolltest. Du bist auch so ein Romantiker, ne? Ja. So der warme Mantel der Erzgebirg-Romantik.
Wer dagegen immer noch sehr gute Chancen hat aufzusteigen, ist eben Energie Cottbus, dann damit zurück an die Tabellenspitze. Beim 0-0 in Aachen spielte der Rasen allerdings eine Hauptrolle, das hat zumindest Pele Wollitz danach gesagt.
Aber wer auf diesen Platz geht, ne? Also ganz ehrlich, also da muss ich echt aufpassen, was ich jetzt sage. Ne? Aber das hat mit dem Fußballplatz wirklich... Das sage ich jetzt noch zurückhaltend, aber mal gar nichts zu tun. Ja. Ich habe in der Halbzeit zu Mannschaft gesagt, ne, wir passen uns dieses Niveau ja an. Ne. Platz, die Art des Fußballs. Wir wollten spielen, die immer hoch. Heute mit dem Platz und wie hier gespielt worden ist, bin ich mit dem Punkt mehr als zufrieden, was ich normal nie bin.
Ja, und ein guter Fußballplatz gehört ja zu den Basics im Fußball oder wie Pele Wollitz sagen würde, zu den...
Basics? Ja, da muss man wirklich sagen, da ist nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen. Ich habe mir meine Schuhe völlig ruiniert da unten am... Also,
das ist schon gar kein, das ist keine
Wiese. Was, du standst auf dem Rasen, das dürfen wir doch nicht.
Ja, aber daneben, da wo der Linienrichter läuft. Das ist so, wenn du jetzt sagen würdest, du bist in der Komposterei irgendwie so, da werden alle Grünschnitte der Welt aufeinander gelegt und dann liegen die so 3 Monate.
Aber da wo der Linienrichter läuft, sieht es natürlich immer ein bisschen verhunzt aus.
Ja, aber auch daneben, das ist, Platz ist eine Schlammwüste und ich sag's auch ganz klar, es ist auch völlig okay, das so zu machen, aber das kommt natürlich dem Spiel von Alemannia Aachen auch entgegen. Und deshalb, glaube ich, werden die jetzt nicht so schnell den Rasen wechseln.
Ja, also wir wissen es ja, aus den Statistiken sieht man ja auch, Aachen hat, glaube ich, 5x0-0 gespielt, 4x davon zu Hause. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass da wenig Spielfluss aufkommt. Das hat man wieder an dem Rasen eben gemerkt. Ich glaube auch, dass das ist auch den Zuschauern irgendwie nicht förderlich, ne? Weil die wollen ja natürlich auch irgendwie mal ein bisschen geileren Fußball sehen, ein bisschen spektakulärer. Ich weiß gar nicht, warum das so ein Problem ist in Aachen, ne? Also es ist ja, generell ist mir das irgendwie aufgefallen, dass manche Drittligisten einen besseren Trainingsplatz haben als der Rasen im Stadion. In Essen ist das ja auch ähnlich. Die sollen ja anscheinend in ihrem NLZ einen super Trainingsplatz haben, wo sie immer drauf trainieren dürfen, aber der Rasen im Stadion ist eine Katastrophe. Das ist ja so, als wenn du, weiß ich nicht, du bereitest dich auf einen Triathlon vor, hast ein super geiles Rad, ja, im Training, aber musst im Wettkampf mit einem, mit einem Hollandrad fahren.
Aber die kriegen das teilweise alle nicht hin, weil auch die Tribünen jetzt alle so dicht dran gebaut sind und der Rasen oft zu wenig Sonne bekommt und diese Trainingsplätze liegen ja ohne Tribüne einfach frei. Ich meine, es gibt ja so viele Stadien auch in der ersten und zweiten Liga, da denkst du, das ist doch nicht euer Ernst, ihr habt den doch erst vor 3 Wochen, dann ist der nicht richtig angewachsen, aber das war am Freitagabend eine Schlammwüste, definitiv. Und was man nur spielerisch sagen kann, ganz am Ende hat dann Aachen irgendwie so zum Beginn der Halbzeit, zum Ende der Halbzeiten jeweils, auch versucht mal spielerisch ein bisschen was zu machen. Und Cottbus hat aber trotzdem dagegen gehalten. Und deshalb finde ich, am Ende ist es ein wertvoller Punkt für Cottbus, weil sie auch, wir sagen, das ist spielerisch wahrscheinlich die beste Mannschaft, sie können aber anscheinend doch Kampf.
Und wir müssen über diese Grätsche von Rohrig sprechen. Die war natürlich sensationell in der Nachspielzeit.
Einfach
das
geil.
Das sind so Aktionen, da denkst du am Ende der Saison zurück und weißt, das ist vielleicht der Punkt, der uns damals zum Aufstieg gerettet hat.
Und das gehört natürlich auch zu den
Basics.
Und nicht Basic, sondern Bethke. Also, oder? Also der. Was soll man dazu noch für Superlative? Das ist einfach ein Top-Keeper.
Bethke ist ein Superkeeper, gehört für mich auf jeden Fall in die Elf der Saison. Er hat nur ein Defizit, das ist Fußballspielen. Das haben wir in Essen bei dem Spiel auch schon gesehen. Und das war ja auch, die letzten Chancen sind ja teilweise dadurch passiert. Sie haben immer den Ball zu ihm zurückgespielt. Und der kam dann 30, 40 Meter weit und die Bälle kamen direkt wieder zurück. Also um in der Bundesliga, der Belletage, eine ganz große Rolle zu spielen, muss er noch mit dem Fuß sich noch ein bisschen verbessern.
Ja, und jetzt wird es ein Zweikampf an der Spitze. Jetzt sind sie punktgleich und jetzt gibt es immer ein Fernduell im Platz.
Also sagst du, Cottbus und Dresden machen also Platz 1 und 2
also
unter sich?
Nein, das nicht, aber in der Form wird Cottbus da oben nicht mehr zu verdrängen sein. Die werden da irgendwo landen, 1, 2, 3.
Ich sage, es sind jetzt 2,5 aus 4. Die beiden oben plus Saarbrücken und Ingolstadt.
Ich wollte schon sagen, über Ingolstadt muss, glaube ich, auch gesprochen werden. Mhm. Ne? Die machen das so klammheimlich und haben natürlich eine große Qualität im Kader.
Ja, vor allem haben sie ja in der Hinrunde, da gab es ja immer diese Ergebnisse 5-4 und 6-2. Also die haben ja ohne Ende Tore geschossen, aber auch ohne Ende bekommen. Mittlerweile machen sie das alles so ein bisschen nüchterner, ne? Können ja auch zu Null spielen. Jetzt gewinnen sie 1-0 gegen Saarbrücken, gewinnen diese, sind ja keine 6-Punkte-Spiele, aber es sind ja schon Spiele gegen die direkten Konkurrenten, sind ja einfach mehr wert, ne? Also ist ja klar, wenn du dem Gegner die Punkte halt wegnimmst und du hast die selber auf dem Konto. Im Fachjargon heißt es 6-Punkte-Spiel, aber im Grunde genommen, weiß ich nicht, wie man das ausdrücken kann, aber es ist schon ein extrem wichtiger Sieg gewesen.
Ja, definitiv, weil es sind ja eigentlich auch 6 Punkte, weil der Gegner kann die
nein, es ist gut, ja gut, dann bleiben wir bei 6 Punkten.
Ja, klar, bleiben wir dabei. Und man muss auch sagen, sie haben eine Menge Glück gehabt am Wochenende, aber wie du sagst, sie machen das heimlich still und leise. Sie haben natürlich auch eine riesen Band da, also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ingolstadts Kader oder die Mannschaft, wenn du das durchgehst, das ist ja fast eine Zweitligamannschaft, aber das darf man dann auch mal sagen, nach so einem relativ schwierigen Start, wo ja dann vielleicht auch alle so ein bisschen sagen, okay, kriegt Sabrina Wittmann das hin? Die macht das, finde ich
das sehr bemerkenswert.
Finde ich auch bemerkenswert, unaufgeregt, weil so eine Truppe, die kann die ja auch völlig entgleiten, wenn dann die Saisonziele langsam so weggehen. Also da Hut ab.
Jetzt ist sie noch im Fußballlehrgang angemeldet.
Ja, Doppelbelastung. Das heißt, sie wird noch besser, aber du sagst es ja mit der Band, dann braucht es ja auch so einen, der das dirigiert. Ja, sie ist die deutsche, der ist ja deutsch. Sie ist die Sabrina weibliche von, Hans Zimmer. Ja?
Sabrina von Karajan.
Okay, gut, das ist wieder von Hans Zimmer, kennen auch die jungen Leute,
ja,
oder?
Ja, aber wenn du dich ein bisschen für klassische Musik auch und nicht hier einfach nur Instagram, Social Media, jüngere
Hans Zimmer
Leute.
Zimmer ist
doch
nicht Instagram, Social Media.
Hans Zimmer hat einen Oscar gewonnen, weiß ich auch, ne?
Ja, darüber wollte ich gar nicht mit dir streiten. Aber er macht auf jeden Fall sehr gute Musik und kann den Taktstock schwingen. Und die Sabrina Wittmann hat halt mehrere Aufgaben schon während der Saison, die ja noch läuft, vor sich gehabt und hat jede mit Bravour gemeistert. Erstmal ist ihr so ein bisschen das Spielglück und die Konstanz entglitten und die Ergebnisse haben nicht gestimmt, also hat es auch ein bisschen geruckelt und jeder hat gesagt, na, ob sie das schafft, ne? Und genau. Sie hat es geschafft. Dann ging es darum, die Verletzungsmisere, da, wo sie dann gesagt hat, okay, weißt du was, ich kenne den FC Ingolstadt wie meine Westentasche, wir haben hier genug Potenzial und das kitzel ich jetzt raus, das hat sie geschafft. Und dann hat sie es jetzt geschafft zu sagen, okay, Spektakel können wir, wie schaffen wir es denn jetzt defensiv auch so stabil zu sein, dass wir da oben bis zum Schluss mitmachen können. Auch das hat sie geschafft. Also für die junge Karriere bis hierhin im Profifußball, herzlichen Glückwunsch.
Also wir haben letzte Woche schon drüber kurz gesprochen, diese mutige Entscheidung, jetzt noch Pelle Buving zu holen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie so stabil sind, weil die Chancen, die Saarbrücken liegen hat lassen, waren schon krass. Also ich glaube, dreimal Aluminium auch alleine.
Und der hat natürlich wieder für so einen Herzinfarkt-Moment gesorgt. Ne? Das scheint er irgendwie gefühlt jedes Mal drin zu haben.
Ja, aber das ist Ingolstadt ist eine ganz heiße Aktie dieses Jahr. Jetzt am Samstag bei den Löwen kann es aber auch schon ganz schnell wieder vorbei sein. Also
Derby.
Genau. Saarbrücken übrigens auch im Derby gegen Mannheim am kommenden Wochenende.
Da sind wir, Wegi. Da sind wir. Samstag. Da gibt es endlich wieder eine Lione.
Genau, ich fahre hin mit dem Zug zurück mit Strassi, falls jemand das wissen möchte.
Viktoria Köln, müssen wir vielleicht auch einen kurzen Satz zu sagen, die wir auch in den letzten Wochen sehr bestaunt haben, haben dann jetzt zum ersten Mal wieder verloren. Yannick und ich waren ja da gegen die Löwen, hätten das Spiel auch mit ein bisschen Glück gewinnen können, weil die Löwen natürlich mit ganz wenig Selbstbewusstsein da angetreten sind und es erst in der Halbzeitpause wiedergefunden haben und dann eben so einen Sieg geholt haben, den du, glaube ich, mal brauchst, um dich da unten rauszuarbeiten. Aber zu einer Spitzenmannschaft fehlt der Viktoria vielleicht dann genau eben das, dass man dann so ein Spiel nicht 1-0 zieht oder vielleicht auch früher höher führt. Sie haben sensationelle Einzelspieler, also Said El Mala, das Tor, Wahnsinn. Also das ist wirklich einer, den sehen wir in der Bundesliga, denke ich, irgendwann.
Mhm. Nee, der geht doch nach Köln.
ja, genau, ist ja vom FC nur ausgeliehen.
Ja, aber da kann man jetzt dann auch mal sagen, das wird eine völlig sorgenfreie Saison, aber sie hatten gegen Mannheim auch schon Glück. Dann kannst du so einen Spieler mal verlieren.
Ja, aber ganz ehrlich, 60 Minuten lang gegen die Löwen waren mausetot. Da kam gar nichts. Kein Impuls, keine Emotionen, kein gar nichts. Dann kam El Mala mit diesem super Solo und dann spielen sie es gefühlt einfach nur so runter. Ne? Also ich glaube, Olaf Janssen an der Seitenlinie hat auch schon so gemerkt, so ey scheiße, das geht nach hinten los. Die Löwen hatten nicht eine Torchance, wirklich. Und dann kommt Hopsch.
Ja, aber Wolfram.
Dann kommt Wolfram. Freistoß. Ja, das ist natürlich
sensationell. Haben wir da nicht den Live-Call? Das fand ich richtig geil. Von Klichy. Hier, Wolfram. Spiel doch mal ein.
Das haben wir wieder nicht.
Klichy war in Köln.
Klichy hat das Spiel kommentiert.
Zum ersten Mal im Höhenberg, weil er ja dann am Sonntag in Bielefeld als Groundhopper war.
Ah, okay.
Gab es so ein schönes Paket.
Ich mache mir gerade schon Sorgen um unsere Reisedispo hier.
Aber du hast wirklich an diesen Toren gemerkt, auch an dem Jubel danach und vor allem, dieses, für mich war das Bild des Tages eigentlich dieser Jubel von Kwadwo an der Eckfahne. Irgendwann in der Nachspielzeit, da grätscht dann nochmal ein Kölner Spieler weg und ein Spieler wie Leroy Kwadwo, der ja nicht dafür steht, irgendwie groß aus sich herauszubrechen, jubelt da wie, weiß ich nicht, Boris Becker in Wimbledon. Ach, wann war das? 88 oder sowas?
87,
sorry.
85.
Aber dieser Ausgleich von ausgerechnet Patrick Hopsch natürlich auch, der war wie so ein Defibrillator, der hat die Löwen, glaube ich, wieder zum Leben erweckt. Und dann gelingt auch so ein Freischuss wie der von Wolfram. Ich glaube, dass Glöckner in der Halbzeitpause auch genau die richtigen Worte gesagt hat. Der hat das dann auch erklärt. Der hat gesagt, ne, ihr müsst einfach daran glauben, dass hier noch was geht. Wir versuchen jetzt auf das 1-1 zu gehen und dann können wir vielleicht sogar irgendwie sogar noch als Sieger vom Platz gehen. Also die sind jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen in die richtige Richtung gelenkt worden durch Glöckner.
Ja, der kommt ja auch von der Viktoria, der kennt Olaf Janssen in- und auswendig. Er ist also derjenige, der sich auskennt mit den Viktoria Secrets, ne? Im wahrsten Sinne des noch Wortes. Haben wir das nochmal, wie ich da in der Kabine bin?
Du hast eben gesagt, haben wir da nicht den Live-Call?
Ja.
Alle Leute fragen sich immer noch, was ist eigentlich ein Live-Call? Ein Live-Call ist, wenn wir nochmal ein Tor hören vom Wochenende, wo ein Reporter ausrastet. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Ja.
Haben wir aber von einem anderen Tor.
Ja.
Und zwar sind wir da bei der Partie von Borussia Dortmund gegen Hansa Rostock. Die Kogge gewinnt 2-0 in Dortmund. Und es hat mal wieder Christian Kinzombi getroffen. Mhm. Mal wieder als Joker.
Kinzombi, Christian Kinzombi, jetzt kurz weg!
Kinzombi! Kinzombi!
Christian Kinzombi! Das gibt's doch gar nicht!
Wird immer mehr zum Edeljoker.
Zum vierten Mal in Folge als Joker. Viermal in Folge ist Rekord. Christian Kinzombi.
Toller Vorname.
Oh Gott.
Gott, oh Gott. Gott.
Ja, Drittliga-Rekord. Ist ja immer wieder schön, wenn Spieler Rekorde aufstellen. 4-mal in Folge als Joker getroffen. Kann sich sehen lassen.
Ich meine, wir kennen ja alle auch die Kinzombies, ne? Aber ich glaube, die waren auch schon, also die haben schon alles gesehen, oder? In Fußball-Deutschland. Also schon mehrere Vereine, da denkst du dir dann so, ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht aus dem Kopf, war Christian Kinzombi bei Sandhausen?
Ja, genau, ja.
Genau.
Der war vorher bei Oerdingen, Sandhausen.
Genau, und in Sandhausen zum Beispiel, da ging ja jetzt nicht viel und sowas. Also die, und
immer so gefühlt auch im Schatten, ja, seines Bruders.
Richtig,
so ein bisschen,
und die,
ne,
schaffen es immer wieder beide sich, die haben einfach tolle Qualität, und jetzt hat Christian Kinzombi wohl so in Rostock seine Position mehr oder weniger gefunden und tut der Mannschaft gut, und ja, herzlichen Glückwunsch zu so.
Die Position
so
auf der Bank gefunden.
Aber
ja,
Herr Gott,
das ist dann so, ne?
Man muss ja sagen, wenn
Christian Kinzombi
dem Gegner eine Niederlage zufügt, dann ist das für den Gegner ja sozusagen eine Kinzombi-Apokalypse.
Ja, das ist zu viel. Der war nicht gut. Für die schlechten Scherze bin immer noch ich zuständig.
Komm, gehen wir in den Keller jetzt.
Machen wir weiter im Text und schauen doch nochmal in den Tabellenkeller. Veggie, hast du noch Zeit?
Ich habe noch 12 Minuten Zeit.
Müssen wir Haching abschreiben? Jetzt 18 Spiele sieglos?
Ja, definitiv. Brauchen wir nicht mehr, weil der Trainerwechsel ist verpufft. Und also, sie spielen ordentlich, aber sie steigen einfach ab. Weil sie gewinnen auch keine Spiele, mal wie die Löwen, die dann eins drehen. Würden sie jetzt Essen, Haching bin ich bei euch, das ist so ein neuralgisches Spiel, weil das erwartet ja jetzt auch jeder. Aber wenn sie da nicht gewinnen, ist es durch.
Ich mache mir vor allen Dingen über eine Personalie Sorgen, und das ist Konstantin Heide. Also was der ist so ein junger Kerl und war im Schaufenster und Potenzial und Weltmeister, Europameister und sowas. Der macht wirklich in letzter Zeit viele Fehler. Das gehört natürlich dazu, auch zu einer Entwicklung. Und ich finde es auch toll, dass sie ihm das auch zugestehen. Nur das kostet natürlich auch Punkte ohne Ende. Also das finde ich schon echt traurig.
Ja, das ist wahrscheinlich eine Entwicklung, die du als Profisportler auch mal durchmachen musst. Ne? Ist natürlich bitter, dass es ausgerechnet jetzt passiert. Also man kann schon sagen, dass die Punkte gerade gekostet hat gegen Ingolstadt und auch jetzt gegen Osnabrück. Ich finde es schade, dass dieser Kurs Haching, dieses mit den Jugendspielern, dass das den Weg, den sie gehen, die bekommen ja auch unfassbar viel Geld aus diesem Nachwuchsfördertopf, irgendwie so eine Rekordsumme von 57.000 Euro, irgendwie sowas, dass du aber den Preis bezahlen musst, im Grunde genommen mit einem Abstieg, weil andere Vereine kommen, für viel mehr Geld einkaufen können, und dieser Jugendkurs ist dann einfach dafür gemacht, dann doch abzusteigen.
Ja, zwei Siege in 22 Spielen, also da brauchen wir hier nicht, natürlich reicht das nicht für den Klassenerhalt. Nur jetzt müssen sie sich wieder neu finden über die Regionalliga. Die Frage ist ja auch, wie wird das dann in dieser Zusammenarbeit mit dem FC Bayern? Es kann natürlich sein, dass sich Unterhaching irgendwann einfach selber auslöscht und dann haben wir da eine Bayern-Filiale oder sowas. Ja, also ich bin sehr gespannt auf die Zukunft, denn wir reden ja immer davon, es wird Traditionsvereine treffen. Also Unterhaching ist ein Traditionsverein.
Ja, ja. Aber jetzt muss man sagen, sich immer auch ein Stück weit schwer getan bei 60 und Bayern. Sie machen ihren eigenen Weg, die werden dann auch irgendwann wiederkommen. Aber man hat jetzt, glaube ich, auch kein nachhaltiges finanzielles Konzept zu sagen, wir sind ein etablierter Bestandteil der dritten Liga. Also ich sage Unterhaching, Stuttgart und Hannover, obwohl Hannover gestern wieder bemerkenswert, wie die zurückkommen, finde echt, dass sie das gut machen. Die drei, glaube ich, gehen runter, und dann suchen wir noch einen aus dem Traditionsfundus.
Oder Sandhausen.
Sandhausen wäre zum Beispiel auch tatsächlich.
Ganz kurz, bevor wir Haching hier abschließen, ich habe noch eine Mitteilung bekommen von unserem Allerchef Manuel Fischer vor der Sendung hier.
Ja.
Stiefler, gestern gelb-rot gesehen. Übrigens die dritte gelb-rote Karte in dieser Saison von ihm.
Ja.
Plus er hatte auch schon eine Gelbsperre. Also ich finde, das ist schon rekordverdächtig, dass du nach 22 Spieltagen dreimal gelb-rot gesehen hast plus eine Gelbsperre. Das ist schon krass.
Aber er ist ja auch einer, der sich nie schont. Also das passt doch zu seinem Spielstil. Das hat den Richtigen dann diese Ehre getroffen. Ja, Osnabrück ist für mich durch.
Osnabrück ist auf Aufstiegskurs.
Ja. Ja.
Ich glaube,
Anti liefert.
Ich glaube, irgendjemand in Osnabrück braucht die Admin-Rechte der Instagram-Seite Gott Antwerpen.
Ja. Genau.
Ja. Was fällt mir als erstes zu Marco Antwerpen ein, habe ich hier gelernt. Der ist nett.
Okay, vor allem ist der fett, also fett im Geschäft. Was hat der für eine? Hat doch gestern unser Freund Alex Klich in die Gruppe geschrieben, die Durchschnittspunktzahl von
11 Punkte aus 5 Spielen.
2,2 Aufstiegsanwärter.
Und er hat, glaube ich, so hörte ich noch nicht mal die Kaffeemaschine versteckt. Also da ist ja noch Potenzial nach oben. Ja. Das ist ja Wahnsinn.
Aber Simakala hat er versteckt, ne?
Ja, das muss, ja. Aber,
gar nicht im Kader.
Aber du siehst...
Aus Leistungsgründen, du siehst, er greift durch.
Er greift durch. Da wird alles diesem Weg untergeordnet. Das ist auch egal, wer es ist.
Aber ich glaube, dass er intelligent genug ist, auch zu sagen, in Mannheim hat er ja 5 oder 6 dieser Entscheidungen getroffen. Triff vielleicht nur 1 oder 2, dann kannst du vielleicht über den Sommer hinaus auch mit dieser Mannschaft noch weiter zusammenarbeiten. Und dass du irgendwas ändern musst, wenn du so stehst wie Osnabrück, das ist ja übrigens auch klar.
Und jetzt sind wir beim SVS.
Nein. Ich wollte nur sagen, die haben große Gefahr. Also the trend is your friend, hat dein Freund Uli Hoeneß mal gesagt. Und der Trend, der geht dann natürlich ganz klar nach unten. Sie hatten großes Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. Aber das ist ja dann so ein Ding. Ne? Da passieren diese Sachen, die mal in die andere Richtung kippen, dann nur in die negative Richtung. Und dieser Kader, diese Spieler, die sind ja überhaupt nicht für Abstiegskampf
genau,
gemacht.
Das ist das große Ding. Genau. Die haben alle am Anfang gesagt, wir haben einen guten Vertrag unterschrieben, vielleicht steigen wir auch auf und jetzt, wofür sollen die spielen? Also da hängt ja keiner mit dem Herz an Sandhausen.
Aber das Spiel gestern in der Eilenrede, ne? Man liegt 2-0 vorne auf diesem Platz.
Gegen 10
Mann. Der Nebel ist da. Der Platz ist scheiße. Du liegst 2-0 vorne und dann lässt du dir von Hannover 96 2 noch diese 3 Punkte wegnehmen. Auch wenn in der letzten Aktion mit dem Foul für den Freistoß und Hand und weiß ich nicht was, kam alles zusammen. Aber das ist auch wieder so ein Punkt, wo du denkst, scheiße.
Aber Yannick hat sich trotzdem so ein bisschen in die Eilenrede, habe ich so, wenn ich das Lächeln
sehe. Der Geist der Eilenrede. Wir haben es mit Manuel Hartmann in unserer Sonderfolge, die man nochmal nachhören kann übrigens, auch thematisiert. Die Eilenrede kann zum Sargnagel einiger Vereine werden, beziehungsweise zum Katapult für andere, wenn man in die HVH-Arena.
Heinz von Heiden, ja. Aber jetzt kommt Bielefeld am Freitag da nach Sandhausen. Und jetzt sagen wir mal so wie Bielefeld bis jetzt auftritt, also diese inkonstante Und dann hat Sandhausen wieder verloren, dann gewinnen die anderen, wie zum Beispiel Osnabrück, Rot-Weiß Essen. Klar. Dann reden wir in 2 Wochen darüber, dass sie unter den Strich fallen können.
Ja, auch da ist der Trainerwechsel ja völlig verpufft, das ist ein Sog. So sollen wir gerade die Frage der Woche machen?
Natürlich, sehr gerne.
Nein, wir sind durch. Jetzt bitte.
Denn die Frage der Woche gehört ja zu den
Basics
in dieser Sendung.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Ja, ist eine Frage, die von euch kommt, aus der Community. Ihr könnt uns sie gerne schicken auf unser 4:3-Handy. Die Nummer, die steht in den Shownotes. Gerne kurz und knackig und gerne natürlich auch die Antwort dazu. Das hilft dann immer sehr weiter. Hier kommt die Frage der Woche für heute.
Moin, liebes 4:3-Team. Hier ist Christoph aus Magdeburg mit einer Frage zu Energie Cottbus. Energie Cottbus spielte in der Saison 2015-16 in der 3. Liga und stieg auch in dieser Saison ab. In dieser Saison hatte der FCE 3 offizielle Cheftrainer. Könnt ihr mir alle 3 Cheftrainer nennen? Und als Zusatzfrage, könnt ihr mir sogar den Interimstrainer nennen? Auch ein bekannter Name, der auch Bundesliga-Geschichte geschrieben hat. Dann viel Erfolg und liebe Grüße aus Magdeburg.
2 weiß ich, glaube ich.
Okay. Boah.
Also dieser Interimstrainer war, glaube ich, Vasile Miriuta.
Oh ja, ja, ja.
Sehr gut.
Ja.
Stefan Krämer.
Ja.
War in dem Jahr auf jeden Fall Trainer, glaube ich.
War Wollitz eigentlich auch schon da?
Was ist mit Patrick Sander?
Wollte ich gerade sagen. Ja. Patrick Sander, war der nicht, dass der nochmal zurückkam?
Das kann sein, ja.
Würde ich fast behaupten. Ich weiß irgendwas mit Steven Ruprecht. Da hatte, glaube ich, mal irgendwas mir erzählt mit Sander und Cottbus, dass sie ihn da holen wollten in dieser Phase. Und ich glaube, dass... Das muss dann in dieser Saison gewesen sein.
Aber das sind ja noch nicht 3, ne?
Was war mit Wollitz?
Das wären ja 3 plus Interim.
Doch, also es sind ja praktisch 4.
Achso, Wollitz. Es sind 4. Mhm. Ist Wollitz auch gewesen?
Ich glaube nicht. Nee. Also wir haben Krämer, Miriuta und Sander. Mhm.
Und Miriuta war der Interimscoach.
Ja.
Das heißt, wir brauchen noch einen Cheftrainer, mit dem sie dann abgestiegen sind oder wie?
Rudi Bommer? Nee, das war früher, ne? Das war 2009 oder sowas.
Das war früher, ja.
Wer kann denn da noch...
Marc Fascher war der.
Ich weiß. War das der Stefan Schmidt?
Oh ja.
War das Stefan Schmidt, der bei dieser Doku-Trainer mit dabei war?
Boah, ist das geil.
Stimmt, der Junge, ne?
Ja, der ist ja gar nicht mehr so jung,
damals der Junge.
Sehr selbstbewusster Mann, ja.
Sensationell.
Boah, wenn das stimmt.
Wahrscheinlich war der am Anfang auch der Trainer. Und dann ist der Rest
gekommen. Genau, Krämer kam dann, glaube ich.
Okay, Schmidt, Krämer, Miriuta und dann sind sie runtergegangen. Mit Sander.
Reihenfolge weiter.
Also wenn dieses Ding geht dann zu 80% auf Yannick Bakic. So.
Hier ist die Antwort.
Die Lösung lautet wie folgt. Der erste Trainer war Stefan Krämer, der zweite Trainer Vasile Miriuta und der dritte Trainer Klaus Dieter, genannt Pele Wollitz. Als Interimstrainer fungierte für ein Spiel der bekannte Bundesligaspieler Reni Riedlewitz.
Ach. Gott, da haben wir uns aber
verzogen. Na gut, sagen wir mal so, wir haben diese Frage zu 55%, ja. Wir haben zwei genannt und Wollitz war ja hier auch am Tisch.
Ja.
So, also das war jetzt nicht, das war die schlechteste Antwort von
50
uns.
50 plus 1, können wir sagen.
Ja, aber Meriuta war dann also Cheftrainer, gar nicht Interimstrainer, sondern Cheftrainer, das hätte ich auch nie gedacht.
Aber René Riedlewitz,
hätte ich auch nicht mehr gewusst. Ja.
So, ich gehe nochmal auf die Toilette, das muss ich erstmal verdauen. Ne?
Aber wie immer mehr gewusst als nicht gewusst.
Das ja, auf jeden Fall.
Im Prinzip kann man sagen,
wir haben's. Also sagen wir mal so, wir haben nicht alles richtig, aber wir haben bisher noch gar nichts falsch.
Genau, ja. Also wir sind weiterhin, wir mogeln uns hier weiter so durchs Jahr.
Geht das hier? Kommst du da durch?
Doch, wir machen es einmal so.
Verletzt euch nicht. Ja, wir sind ja fast auch durch. Ja,
ja. Lass laufen.
So,
ja. Lass laufen.
Aber Hände waschen.
Ja. Heute ist der Tag der Männerhygiene, habe ich eben noch gelesen.
Ja, dann ist es heute mal wieder soweit. Ne? Einmal im Jahr. Wo seid ihr am Wochenende, liebe Freunde?
Ich bin beim Konkurrenzprodukt Sportschau.
Ja, gibt's sie noch.
Und werde die dritte Liga dort
ins Schaufenster stellen.
Mal gucken, welche Spiele sie gepickt haben, wie man so schön sagt. Und dann werden wir alles Mögliche tun, um Sachen zu produzieren.
Dann sehen wir uns, Janik. Ich bin auch beim Konkurrenzprodukt und verkaufe am Freitagabend die zweite und dritte Liga und am Sonntagabend die Bundesliga.
Ich mache am Freitag beim Konkurrenzprodukt Sky die zweite Liga, um dann am Samstag mit Veggie bei unserem Hauptprodukt Magenta Sport das Derby zu machen, Saarbrücken gegen Waldhof. Aber eigentlich steht natürlich alles im Zeichen des Super Bowls in New Orleans. Philadelphia Eagles, meine Eagles, holen den Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs. Wir beginnen mit Freunden, unter anderem, also das kann ich ja mal erzählen, unser Magenta-Sportexperte und Freund Steven R. hat ein wunderbares Wochenende zusammen geklöppelt. Am Samstag starten wir um 22 Uhr, beste Zeit, mit einem Bowling-Turnier. Dann geht es so
also
leicht
26
rein.
Stunden genau,
26
vor
Stunden vor Kickoff. Am Sonntag treffen wir uns dann um 17.30 Uhr bei Doris. Das ist hier in Köln ein Begriff. Und dann gibt es die große Bierpong-Weltmeisterschaft, wo wirklich illustre Gäste mitmachen. Ich sage nur so viel. Die Krake ist da, falls ihr wisst, wen ich meine. Torhüter.
Oh!
Eine FC Ingolstadt-Legende. Okay. Ehemaliger Kapitän, auch für den ersten FC Köln gespielt.
Marvin Martip.
Genau. Und es gibt wirklich drei Pokale zu gewinnen in Gold, Silber und Bronze. Ich werde von diesem Turnier dann am Montag erzählen, wie es mir dann allerdings geht. Das weiß ich jetzt noch nicht.
Ich wäre herzlich gerne auch dazu gekommen. Ja. Steve hatte mich auch eingeladen, aber er kam ein bisschen zu spät mit seiner Einladung, denn ich war schon auf einer anderen Super Bowl Party eingeladen, wo ich natürlich dann jetzt nicht wieder absagen kann.
Und zwar bei Prusen. Football, jetzt!
Der hat nämlich einen größeren Fernseher.
Genau, in High Def. Ja. Wer das jetzt rausfindet, was wir damit gemeint haben, der kriegt einen Sonderpreis, ne? Am Ende.
Ja, so. Der kriegt ein Fleißkärtchen. Ja.
Genau.
Und sonst so?
Janik,
ist Veggie eigentlich jetzt schon gegangen?
Ja, Veggie ist bereits.
Oder ist er nur auf dem Klo?
Der ist weg.
Ja. Nee, das Ei ist für mich zu spät. Ich schlafe immer ein. Für mich ist auch gut, dass das Dschungelcamp schon so früh kommt, weil ansonsten schlafe ich nach 11 bis durch bei mir.
Aber ist das jetzt mal, bitte nicht spoilern, ich hänge ein bisschen hinterher beim Dschungel.
2019 guckst du noch.
Letzte Woche haben wir ja über Sam Dillon gesprochen, der war ja richtig schlecht in den Dschungelprüfungen. Das hat sich ja mittlerweile gesteigert. Ich bin sehr stolz auf Sam Dillon.
Ja.
Und
wo ein Dillon ist, ist auch ein Weg.
Genau, so.
Und gestern fand ich geil bei der Prüfung.
Nein,
ich fand's nur lustig. Die mussten in so einen Imbiss und da stand drauf Gyros Anthony.
Ja, so. Manchmal sind sie doch lustig auch.
Ja.
Mickey Beisenherz und seine Kollegen.
Ja.
So. Aber ich wollte eigentlich nur fragen, findet ihr das gut, dass das jetzt immer, also du sagst ja 2015.
Nein.
Ich bin ehrlicherweise kein Freund davon, dass es so früh jetzt schon kommt.
Ach so.
Aber ich meine, ich gucke es aus der Mediathek, das ist eigentlich dann egal, aber so der Vibe ist irgendwie ein anderer. Man fühlt sich so unter Druck gesetzt, wenn man sich abends hinsetzt und die Folge von gestern guckt und weiß, aktuell läuft aber schon wieder eine neue. Das ist irgendwie...
Vor allen Dingen, dann kommt jetzt Champions League, dann DFB-Pokal und sowas. Da gucke ich doch nicht ins Dschungelcamp. Also da gucke ich natürlich dann auch bei RTL Plus in der Magenta Megathek. So, und jetzt schaltet bitte rüber zum 4:3 DWDL TV-Podcast, den wir jetzt im Anschluss aufzeichnen.
Presseclub,
Themen, Blitz, Eilmeldung, Wollfuß geht zu RTL.
Ist
mehr
das
dazu
so?
Jetzt gleich.
gut, ansonsten schaut er noch die dritte Liga am Wochenende. Südwestderby ist angesagt. Zudem bayerisches Derby. Alles am Samstag, 60 gegen Ingolstadt. Und am Freitag beginnt der Spieltag am Hahnwald. Sandhausen gegen Bielefeld.
Und zum Schluss die Lottozahlen. 6, 13, 29, 30, 45, 47. Die Zusatzzahl ist die 6. Diese Angaben waren wie immer ohne Gewähr.
Und dann noch eine Meldung vom Eishocken. Kalter Arsch. In diesem Sinne.
Das war's vom Sport. Das war ja.
Liebe Grüße.
Wer jetzt noch dran ist, ey, ganz ehrlich.
Der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Genau.
Danke, schönes Wochenende.
Kannst du noch mal kurz in den Kicker gucken am Deadline Day, ob wir was verpasst haben jetzt in der letzten Stunde? Nö.
Hat Essen jetzt noch jemand verpflichtet? Ich gucke mal ganz kurz noch bei Instagram rein. Rot-Weiß Essen. Es ist in der Tat nichts passiert. Okay.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? United.